Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des EAN Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du heute mit am Start bist. In der aktuellen Folge habe ich Konstantin Hunecke zu Gast. Und wir haben uns über ein neues Startup in der Welt der Ladeinfrastruktur unterhalten. Lemonflow AI nimmt sich dem Kundensupport an der Ladesäule an und löst das, wie der Name schon vermuten lässt, mit AI, künstlicher Intelligenz, aber so, dass definitiv ein Mehrwert entsteht, zum einen für den Ladesäulenbetreiber, aber vor allem für E-AutofahrerInnen. Welche Probleme gelöst werden können, was man besser macht als aktuelle Lösungen am Markt und wohin die Reise künftig damit gehen kann, das haben wir Konstantin gefragt. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit ihm. Viel Spaß damit. Servus Konstantin, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir uns im Podcast ein wenig über Lemonflow unterhalten. Lemonflow ist jetzt nicht so der beschreibende Begriff, wo man was mit anfangen kann oder eine Verbindung zur E-Mobilität ziehen kann, aber ihr habt tatsächlich mit der E-Mobilität, besser gesagt mit der Ladeinfrastruktur zu tun. Vielleicht holst du uns da aber auch mal ab, stellst dich vor und verlierst ein paar Worte über euer Unternehmen.
Sehr gerne. Servus Sebastian, danke, dass ich hier sein darf. Vielleicht erstmal kurz zu meiner Person, Konstantin Hunecke, komme hier aus München, war jetzt 5 Jahre in der EV-Charging-Industrie, aber auf der Beraterseite, habe dort sehr viel entlang der ganzen Wertschöpfungskette gemacht, sei es mit CPOs gearbeitet oder auch mit Software-Backends, also CPMS-Systemen. Haben dann im Januar eine große Chance gesehen, haben Lemonflow gegründet, dort bin ich Geschäftsführer und einer der Gründer. Was machen wir? Wir bieten einen AI- oder KI-Agenten für den L1-Kundensupport im EV-Charging an. Vielleicht erkläre ich das mal ganz kurz anhand der Keywords. Zum einen, was heißt KI-Agent? Das heißt, dass wir sowohl, wenn jemand jetzt an der Ladesäule steht, es ein Problem gibt, bei der Hotline dann nicht ein Mensch rangeht, sondern wirklich die AI, die KI. Also wir covern einmal den Voice-Part, aber auch Chat, E-Mail, das heißt, es ist ein Omnichannel-Offering. Wir machen erstmal nur L1-Kundensupport, also wirklich die erste Linie. Da versuchen wir 70-80% der Themen zu lösen, haben dann aber auch ein Live-Handover zu einem Menschen, soll das nicht der Fall sein. Und dann ganz kurz noch der dritte Punkt, den ich betonen wollte, ist, wir haben es für EV-Charging gebaut. Also das ist sozusagen unsere Fokusindustrie. Darauf haben wir unsere AI trainiert und damit einhergehend ist uns auch sehr wichtig, dass wir uns dann mit den Ladestationen verbinden. Das heißt, wir können nicht nur, sage ich jetzt mal, GPT-ähnliche Fragen beantworten, wie kann ich mein Passwort in der App ändern etc., sondern wir verbinden uns wirklich aus der Ferne mit der Station, können einen Neustart machen von der Ladesäule, können auch eine Ladesession starten oder stoppen oder auch das Kabel entriegeln. Alles aus der Ferne.
Die erste Frage, die sich mir da stellt, will der Mensch das überhaupt, der an der Ladestation steht? Und nimmt der den Unterschied wahr zwischen menschlicher Beratung bzw. versus AI-Unterstützung?
Ja, das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, die wir oft bekommen, auch von unseren Kunden, den Ladesäulenbetreibern. Es ist auf jeden Fall Change Management, was man betreiben muss. Wie lösen wir es momentan? Auf 2 verschiedene Arten. Einmal geben wir den Anrufern die Wahl. Hey, entweder ihr wartet und sprecht mit Menschen, dann müsst ihr aber, wie gesagt, 1-2 Minuten warten, oder ihr versucht es mit unseren virtuellen Agenten. Damit können wir 80% der Cases lösen. Und da sehen wir sehr positive Zahlen. 70-80% wollen zumindest mal mit einem virtuellen Agenten probieren. Das ist die eine Sache. Die zweite Sache ist, dass wir immer die Chance haben, es auch live an den Menschen weiterzuleiten. Manchmal gibt es die Cases, wo die KI es nicht schafft und manch aber wahrscheinlich helfen könnte. Das heißt, dann bleibt der Anrufer am Telefon und wird dann an den Mensch weitergeleitet. Oder manchmal möchte der Mensch auch einfach mit einem anderen Menschen reden. Auch dann leiten wir weiter. Zu einem dritten Punkt. Wir tun natürlich vieles, um möglichst natürlich zu klingen. Das heißt, wir legen sehr viel Wert auf die Reaktionsgeschwindigkeit oder Latenz, auf die Stimmenqualität und auch, dass man zum Beispiel die KI unterbrechen kann, dass es sich sehr natürlich anfühlt. Aber es gibt auch Regularien in den EU AI Act, dass man auch dem Anrufer sagen muss, hey, du sprichst jetzt mit einem virtuellen Agenten. Das heißt, wir dürfen das gar nicht 100% verdecken, sondern müssen das sogar proaktiv dem Anrufer mitteilen.
Was ja auch gut ist, schlussendlich auch wieder für das Vertrauen dann aufzubauen. Du hast gesagt, Change Management, ihr gebt zumindest die Option, lenkt das ja schon mal in eine Richtung dann. Du hast gesagt, 70-80% versuchen auch oder wollen vielleicht auch die erste Lösung mit dem KI-Agenten, AI-Agenten dann auch finden. Wie viele Prozent kommen ungefähr davon auch zu einer Lösung? Wie viele müssen weitergegeben werden?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Wir sehen, es variiert zwischen 60-80%, wo die KI es lösen kann. Dann kannst du nochmal so 10-20% draufrechnen, was vielleicht ein Mensch schafft, aber eine KI nicht. Und dann hast du auch die 20%, die keiner lösen kann, weil die Hardware einfach kaputt ist. Da ist irgendwie die Ladesäule kaputt oder das Kabel etc. Das heißt, da sehen wir eine große Variation. Was aber hier sehr wichtig ist zu verstehen, ist, warum entstehen überhaupt Probleme. Und dann ist es genau andersrum, nämlich circa 20-30% ist sozusagen ein Hardware-Problem und der Rest ist wegen dem Fahrer, wegen dem Anrufer. Entweder wurden da Schritte in der falschen Reihenfolge gemacht, zum Beispiel passiert es oft, dass der Fahrer das Kabel reinsteckt und dann einen Tick zu lange braucht für die Authentifizierung und dann kriegst du ein Timeout, dann klappt es nicht. Das heißt, vieles der Probleme sind, sag ich mal, eher einfache Probleme, wo es einfach eine bessere Anleitung an den Fahrer geben muss und gar nicht eigentlich ein technisches Problem im ersten Sinne vorliegt.
Macht es ja dann ein Stück weit einfacher, dann wird es ja aber umso schwieriger, den Menschen das behutsam beizubringen. Ey, hör mal zu, nicht unsere Ladesäule hat hier ein Thema, sondern du müsstest dich da vielleicht mit einbringen. Kriegt man das so einfach hin?
Ja, ich glaube, im Endeffekt sehen wir jetzt am Markt natürlich auch eine ganz neue Kundengruppe. Man hatte früher vielleicht die Early Adopters, die viel Tesla gefahren sind, die technikaffin waren, die auch viel Zeit haben. Und jetzt sind wir bei einer Early Majority. Das heißt auch jetzt zum Beispiel meine Eltern kaufen sich jetzt Elektro und kennen sich damit halt gar nicht aus. Das heißt, wir sehen schon sehr hohe Akzeptanz, einfach mal die Basics zu erklären, weil viele die einfach nicht wissen. Also was stecke ich jetzt als erstes rein, das Kabel oder authentifiziere ich mich als erstes? Oder warum lädt das ja eigentlich nicht so schnell? Da steht irgendwie 350 drauf, aber bei mir kommen nur 150 an. Also wirklich, sag ich mal, die Basic-Fragen, wenn man sich damit auskennt. Aber es gibt halt viele, die es zum ersten Mal machen. Und da sehen wir sehr viel Wertschätzung.
Das leuchtet schon mal von der Seite ein, dass der Fahrer dann ja eben seinen Vorteil mitnehmen kann. Welche Vorteile hat der CPO, also der Ladesäulenbetreiber, dann am Ende, wenn er euch nutzt? Ich würde mal sagen, Kostenthema wahrscheinlich. Wenn wir sagen, ich brauche entsprechend weniger Leute in der Telefonzentrale sitzen, wird das ja auch auf die Kosten ausschlaggebend sein. Aber es wird ja auch nicht nur der einzige Faktor dafür sein.
Genau. Also wir sehen da drei große Themen und du hast ein Thema davon schon angesprochen, nämlich das Kostenthema. Für manche wichtiger, für manche weniger wichtig. Im Endeffekt ist unser Angebot, wir können das um mindestens 30-40% vergünstigen. Und das ist natürlich dann sicherlich in der jetzigen Zeit, wo man vielleicht gedacht hat, es kommen ein paar mehr Elektroautos auf die Straße. Es ist aber nicht passiert und jetzt muss man vielleicht doch einen Tick mehr auf die Kosten schauen als eigentlich gedacht. Ganz klar, OPEX Reduction, großes Thema. Wir sehen immer auch viel, dass der Pitch ankommt, hey, wir wollen eigentlich die Erfahrung für euren Kunden besser machen, also für den Fahrer. Dann hast du so Themen wie natürlich 24/7 Verfügbarkeit, also auch nachts. Du musst dich in der Warteschleife stehen, es geht immer jemand sofort ran. Und die KI kann mehr als 30 Sprachen nativ sprechen. Das heißt, auch wenn jetzt jemand zum Beispiel in Deutschland ein Tourist unterwegs ist und Griechisch spricht, muss er sich dann nicht auf Englisch quälen, sondern kann einfach in Griechisch mit der AI sprechen. Das ist sozusagen der zweite große Themenblock. Neben Kostenreduzierung einmal einfach die Experience für den Fahrer besser machen. Und das dritte Thema ist einfach, den ganzen Operations-Apparat für den Ladesäulenbetreiber besser zu machen. Das hat dann verschiedene Facetten. Einmal helfen wir natürlich in der Skalierung. Wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt in ein neues Land, dann musst du nicht erstmal ein neues Callcenter suchen, neue Leute hiren, die den Support machen, sondern das geht sozusagen mit dem Schnipser, können wir machen. Das zweite Thema ist das ganze Thema around Training von Agenten. Wir sehen, dass viele Ladesäulenbetreiber Probleme damit haben, dass sie immer alle 5-6 Monate den Support-Agenten etwas Neues bringen müssen, weil es da sehr hohe Fluktuationen gibt. Und da muss man immer wieder neu das Tipp-Ding geben und sagen, das sind unsere spezifischen Probleme etc. Das ist bei uns natürlich anders. Unsere KI ist nicht perfekt, keine Frage, aber sobald wir was lernen, dann ändern wir es und dann vergisst die KI es auch nicht, sondern es wird immer besser. Und besonders da kommt halt vor allem dann der Plattformgedanke ins Spiel. Sobald wir merken, es gibt ein Problem bei einem Kunden und die Lösung könnte auch relevant sein für andere Kunden, anonymisieren wir das, lernen daraus, füttern das unserer KI und dann kriegt das jeder andere Kunde natürlich auch thematisch. Ein Beispiel dafür war natürlich hier oder ist weiterhin der QR-Scan hier in Deutschland mit den 15 Euro. Das haben wir recht früh gemerkt, indem ein Kunde das Problem hatte. Da gab es einen Anruf deswegen und dann haben wir sofort in unsere Knowledge Base aufgenommen und an jeden anderen KI-Agenten von unseren Kunden gepusht. Und so wusste dann sofort jemand Bescheid, wenn ein Anruf kommt mit einem QR-Code. Ah, das ist wahrscheinlich genau das gleiche Thema. Da wissen wir, wie wir das handeln können.
Das heißt aber, um da direkt reinzugrätschen, ihr tauscht anonymisiert, wie du es eben schon gesagt hast, das Wissen, was ihr jetzt bei CPO 1 lernt, auch mit CPO 2, 3 und 4, wenn es denn Sinn ergibt, weil eben diese Überschneidung wie dieser QR-Code-Scam vorhanden ist.
Genau, also gibt es zwei Facetten auch da zu betonen. Einmal, wie du sie ansprichst, sozusagen, was nutzen wir, um die KI besser zu machen? Das sind dann anonymisierte Transkripte und dann schauen wir, was sind neue Probleme, warum Leute anrufen, QR-Code als ein Beispiel, oder was sind neue Ideen, wie man Sachen löst? Also vielleicht irgendwie doch mal eher den Schritt als erstes machen. Solche ja, sag ich mal, aggregierten Learnings, die füttern wir in die KI. Der zweite Punkt ist uns aber sehr, sehr wichtig, nämlich wir geben nie Kundendaten in irgendeiner Form weiter. Wir machen dann immer ein Data Processing Agreement, wo sehr sauber und transparent steht, wo die Daten von den Kunden bleiben. Die sind auch alle in Europa. Und dann sozusagen hat das bisher immer gut geklappt, dass man natürlich einmal die Vorteile hat von so einem Plattform-Offering, aber trotzdem natürlich zu allen Datenschutzregulatorien etc. Natürlich auch compliant ist.
Weil das ist natürlich in Deutschland gerade ein besonderes, wichtiges Thema, DSGVO, da wird immer drauf geachtet. Wir kriegen das auch rückgespiegelt von den FahrerInnen, die da unterwegs sind, die das jetzt eher auf Fahrzeugbasis sehen, aber das wird ja auch ein Thema in der Ladeinfrastruktur sein, so wie du sagst. Für mich noch das Thema, wie oder welche Voraussetzungen muss man denn erstmal von der CPO-Seite, von der Ladesäulenbetreiberseite erfüllen, damit man mit eurem System auch zusammenarbeiten kann, weil das wird ja auch nicht mit jeder Feld- und Wiesenlösung dann irgendwo funktionieren.
Nee, das ist ein super Thema, was du ansprichst. Vor allem das Thema Integration. Lass mich damit mal starten und dann da kurz erklären, sozusagen, welche drei Integrationen wir mit unserem Ladesäulenbetreiber machen. Zum einen, um diese Funktionalität zu haben, dass du dich aus der Ferne mit einer Station verbinden kannst, dass du einen Remote-Neustart machen kannst, Start-Stopp. Oder auch, bei manchen machen wir es auch, dass wir OCPP-Logs lesen können und dann sozusagen noch einen besseren Service machen können, als eigentlich ein Mensch machen kann. Brauchen wir eine Integration mit dem Software-Backend, also mit dem CPMS. Da haben wir momentan schon einige ongeboardet. Das ist sozusagen immer wieder eine neue Diskussion mit einem neuen Kunden. Hey, seid ihr schon bei einem CPMS, wo wir eine Partnerschaft mit haben? Dann natürlich kein weiterer Aufwand. Oder habt ihr ein eigenes CPMS, dann müssen wir es einmal machen. Das hält sich aber von dem Aufwand in Grenzen, weil viele Software-Backends haben die Standard-APIs. Das heißt, bisher hatten wir nie den Case, dass jetzt jemand eine neue API oder irgendwas programmieren musste, sondern das ist Integrationsaufwand auf unserer Seite, weil obwohl jeder irgendwie nach OSBP seine Daten speichert etc., macht es doch jeder ein bisschen anders. Das heißt, das einmal sozusagen anzupassen. Das ist das erste Thema. Zweite Thema ist Ticket-Integration. Wir wollen, dass die Kunden sich nicht in unser Interface einloggen müssen, was neu ist, sondern einfach das nutzen, was sie schon haben. Also sei es ein Salesforce, ein Zendesk, ein Jira, ein Airtable. All die haben APIs, ist schnell gemacht, aber dann sozusagen führt das dann dazu, dass der Ladesäulenbetreiber in dem gewohnten System dann einfach einen Agenten heißt, der heißt dann KI-Agent oder ähnlich und dann weiß er genau, das sind die Calls, die jetzt mit der KI gelöst wurden. Das dritte ist dann Forwarding, also von einem Live-Call, also sozusagen der Fahrer bleibt dann am Telefon und dann wird gesagt, hey, ich verbinde dich jetzt mit einem echten Menschen. Auch da gibt es verschiedene Systeme, aber im Endeffekt brauchen wir da nur die Nummer, wo wir es hinlenken sollen. Das ist an sich auch kein Problem. Das heißt, es gibt sehr viel, also die erste Frage, die wir bekommen, ist, hey, Integration, das hört sich nach viel Arbeit an. Unsere Erfahrung ist, dass es deutlich schneller geht als gedacht, weil diese Software-Backends schon APIs haben, aber muss halt nur einmal gemacht werden. Was wir aber auch anbieten, und das ist natürlich spannend, vor allem wenn du jetzt nochmal an die erste Diskussion denkst, an die wir hatten, Change Management. Hey, lass uns doch erstmal mit einem Piloten-Scope anfangen. Das heißt, wir machen auch oft zum Beispiel erstmal nur den Nachtsupport, weil der ist einfach sonst super teuer in allen Sprachen, die er anbietet und es ist nicht viel Volumen, passt für uns, fangen wir erstmal damit an. Oder wir fangen an, ein paar Stationen zu machen oder eine bestimmte Region. Ja, wir hatten zum Beispiel gestern ein Gespräch mit einem sehr großen Ladesäulenbetreiber. Die haben bei in Spanien erstmal nur 10 Ladesäulen stehen. Da lohnt es sich nicht, jemanden 24/7 zu haben. Mit verschiedenen Schichten brauchst du ja fast schon 3-4 Leute dafür. Das heißt, lasst uns erstmal Spanien für euch machen und dann schauen wir, wie es läuft und dann können wir es immer noch auf das ganze Netzwerk ausrollen. Das heißt, da gibt es verschiedene Optionen, um da erstmal sozusagen aus unserer Sicht natürlich einen Fuß in die Tür zu kriegen und dann die Möglichkeit haben, Vertrauen zu schaffen. Und sobald das Ding funktioniert, die Kunden sehen, die Fahrer sind zufriedener und es kostet mich weniger, dann ist natürlich auch ein No-Brainer, das dann weiter ins Netzwerk auszurollen.
Wir haben vorhin gesagt, die Agenten, die alle 6 Monate geschult werden müssen, weil entweder neue Aufgaben mit dazukommen oder weil eben hohe Fluktuation ist, sind ja die Gefahren im traditionellen Bearbeitungsschema sozusagen, wo der Mensch mit dem Mensch interagiert. Wenn wir jetzt euch als Beispiel nehmen, wo halt eben eine KI, AI mit dem Menschen, mit dem Fahrer, Fahrerin interagiert, welche Problematiken gibt es da? Was muss man da auf dem Schirm behalten, damit das keinem im Bereich der Ladeinfrastruktur auf die Füße fällt?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt, über den wir uns sehr viel Gedanken gemacht haben am Anfang. Wie setzen wir das eigentlich auf? Weil in dem Bereich passiert unglaublich viel. Also jeden Morgen schaue ich erstmal auf Twitter, was ist da passiert, über Nacht in den USA, Asien. Jetzt hat Google wieder gestern eine neue Konferenz gehabt, passiert sehr viel. Darum haben wir uns dafür entschieden, dass unsere Wertschöpfung eigentlich in der Orchestration liegt. Das heißt, wir haben eine sehr modular aufgebaute Technologie, die verschiedene Services anbietet. Das heißt, wir können sozusagen zum Beispiel das Large Language Model, also eigentlich so das Herz von unserem Modell, sei es jetzt ein ChatGPT oder ein Gemini von Google etc., können wir super schnell austauschen. Haben wir auch schon öfter gemacht, weil da einfach so viel Innovation passiert und wir selber uns jetzt nicht zutrauen zu sagen, wir bauen jetzt das ein eigenes oder ein besseres LLM als Google. Da haben wir nicht die Kapazitäten für, da sind wir nicht die Experten. Das heißt, wir haben es so aufgebaut, dass wir immer wieder das Neueste nutzen können. Und das führt dann dazu, dass wir sehr schnell auf neue Entwicklungen reagieren können. Wir hatten jetzt zum Beispiel den Case, dass wir mit einem Piloten im Januar und Februar es noch nicht perfekt hatten, dass man den Agenten unterbrechen konnte. Das war einfach technisch noch nicht möglich. Der Agent hat immer den Satz zu Ende gesagt und dann, so ist es aber nicht, wie echte Support-Calls funktionieren. Da gibt es viel Unterbrechung und viel Hin- und Herspringen. Und dann hat das Gemini jetzt mit 2.0 und 2.5 Flash sehr schön gelöst. Da kann man jetzt nach jedem Wort es einmal unterbrechen und dann geht auch das Volume runter und hört sich sehr natürlich an. Und solche Entwicklungen wird es auch jetzt going forward geben. Das heißt, wir stellen uns darauf ein, dass wir es stetig wechseln müssen und darum haben wir es auch dementsprechend modular aufgebaut. Das ist sicherlich ein großes Thema, dass man da so aufgestellt sein muss, dass man immer am Herz der Zeit ist.
Das heißt schlussendlich, der Mehrwert, den ihr mit reinbringt, ist zum einen, sage ich mal, diese ganzen Datenaggregation, die Basis dann dafür bildet, innerhalb eines LLMs, was eben vorhanden ist, zu interagieren. Und eben auch diese Art und Weise, wie man damit interagiert, also weil ihr halt auch die User verstanden habt.
100%. Du sprichst die beiden Punkte an, also einmal sozusagen der Architekturpunkt und das Technische, aber dann vor allem den zweiten Punkt, nämlich die Domain Knowledge. Also ich habe sehr viel in der Industrie gearbeitet. Wir haben über 40.000 historische One-Calls, wie wir die KI trainiert haben. Und da haben wir erstmal gemerkt, wie eigentlich solche Calls ablaufen. Da ist es nicht so, dass man nach einer ID fragt und dann Schritt A, B, C, sondern es ist hin und her und es fühlt sich auch ein bisschen zufällig an. Aber genau nach dem Vorbild haben wir dann auch die KI programmiert. Die brauchen nicht bestimmte Keywords, sondern die versteht den Intent dahinter. Das heißt, wenn jemand sagt, ich habe gerade meine Karte versucht, an den Bildschirm zu halten, dann versteht es, okay, es geht hier um Authentifizierung, obwohl das Wort Authentifizierung nicht gefallen ist. Es kann dann auch zwischen Schritten springen. Was wir der KI beibringen ist, this is how it could work und this is how it probably doesn't work. Und dann findet sie allein den Weg. Das heißt, sie kann von einem Schritt 3 zu einem Schritt 2 zu einem Schritt 5 gehen, was halt am meisten Sinn ergibt in deren Augen. Das ist so natürlich die große grundlegende Change. Das ist nicht mehr eine wenn das dann das Logik ist, sondern deutlich modularer und autonomer aufgebaut ist.
Wow, da können sich, glaube ich, die E-Autofahrerinnen dann freuen, damit sie da an der Ladesäule nicht mehr das Riesenthema haben. Kann man doch nur hoffen. Hört sich sehr, sehr spannend an und definitiv ein Thema, was ja auch gebraucht wird. Also ich finde gerade diese Sprachthematik ist ja auch innerhalb von Deutschland, gehen ja auch nicht nur deutschsprachige Fahrer an die Ladesäule dran, sondern da hast du ja auch alle Nationalitäten und die wollen ja auch abgeholt werden. Also das finde ich schon einen Riesenvorteil. Das hört sich ja schon so für mich an, als ob es da gar nichts mehr dahinter hinaus gibt, wo man sich noch hinentwickeln kann. Oder siehst du noch weiteres Wachstum? Wie geht die Zukunft für AI im Kundensupport aus eurer Sicht hin?
Ja, wir sehen ja definitiv noch Potenzial, aber uns war es erstmal wichtig, ein wirkliches Problem zu lösen. KI hat jeder schon mal gehört, finden wir ganz cool. Man nutzt vielleicht selber ChatGPT, um E-Mail zu schreiben etc., aber löst es denn wirklich ein Real-World-Problem? Und darum haben wir uns den Kundensupport ausgesucht. Gab es natürlich auch eine bestimmte Marktsituation jetzt im EV-Charging. Es gab EV Globe, sozusagen das Callcenter für EV-Charging vorher, was dann leider pleite gegangen ist Ende letzten Jahres. Das heißt, es gab auch einfach eine riesen Lücke im Markt, wo wir gesehen haben, hey, da müssen wir die Ladesäulenbetreiber und die Fahrer jetzt helfen. Da gibt es eine Option. Was wir jetzt sehen, wie man es weiterführen kann, ist, wir nennen es momentan Customer Support Plus. Was heißt das? Wir geben der KI mehr Informationen, als ein Mensch zur Verfügung hat. Ich hatte es eben schon mal angesprochen, das sind dann zum Beispiel die OCP-Logs, wo man dann sehen kann, jemand hat gerade mit einer Karte versucht, mit einer Visa sich zu authentifizieren. Da fehlt aber die Two-Factor-Authentification. Das sind Sachen, die ein Mensch im Callcenter nicht lesen kann, vor allem nicht in der Geschwindigkeit, und die unsere KI aber lesen kann. Das heißt, wir können bessere Lösungen auch machen, perspektivisch, als Mensch. Dann gibt's natürlich das Thema, wie geht's, was machen wir mit den Daten, die man sammelt. Ne? Wir verstehen natürlich gut, wo gibt's auch Probleme, was ist den Fahrern irgendwie wichtig, was verstehen die vielleicht noch nicht, vielleicht ist die Bedienung schlecht in der App und so. Das heißt, der Sinn der Sache ist natürlich schon, dann irgendwann von jetzt einer Symptombehandlung zu einer Ursachenforschung zu gehen. Das heißt, mit den Erkenntnissen, die wir haben, können wir jetzt Richtung dann Fehlervermeidung gehen. Also sagen, hey, bei euch, bei der Station habt ihr immer das Problem mit einem Audi e-tron, löst das doch mal vorher, als dass jetzt irgendwie 100 Mal der gleiche Case angerufen wird. Das heißt, das geht ja mehr in Richtung Operations und Maintenance-Richtung.
Ich denke, das ist gerade ein wichtiger Punkt, das wollte ich vorhin auch schon fragen, dieses Lernen aus den Daten, weil ihr habt ja nicht nur Daten, diese 40.000 Cases, die ihr da ursprünglich reingebracht habt, sondern kommen ja dann tagtäglich neue mit dazu, aus denen man lernen kann. Und das ist ja vorhin auch schon im Einsatz erwähnt, das System wird ja an sich noch besser.
Ja, absolut. Man muss aber auch da vielleicht eine kurze Story dazu auch schauen, was nimmt man als Datengrundlage? Also man muss natürlich auch die KI mit den besten Sachen füttern. Und ganz ehrlich, die 40.000 Calls sind super hilfreich, aber die sind auch nicht 40.000 perfekte Calls, weil wenn man das mal vergleicht mit wie möchtest du eigentlich ein Problem lösen und wie hat es der Agent wirklich gelöst, hast du manchmal Abweichungen. Also Menschen sind ja auch nicht perfekt oder machen Shortcuts und so. Das heißt, was wir jetzt eingeführt haben, ist ein Rating-System. Das heißt, die Ladesäulenbetreiber können auf einer Call-Ebene oder Interaktionsebene, wenn es Chat oder E-Mail ist, ein Rating geben von minus 5 bis plus 5 und sagen, hey, das ist so, wie ich es mir vorstelle, oder können qualitativ Feedback geben, nee, mach das mal so und so, und das fließt dann direkt als neuer Input in die KI rein. Das heißt, bei uns ist weniger das Thema Volumen, das haben wir jetzt mit den 40.000, das haben wir jetzt auch mit den neuen Calls etc., sondern jetzt geht es um Feintuning, jetzt geht es wirklich darum, sozusagen nochmal ein Level besser zu werden, wie der aktuelle Prozess ist, und das können wir nur machen mit dem Feedback von unseren Kunden.
Vielen Dank, da haben wir doch heute einiges über Lemonflow gelernt und bin mir sicher, dass wir uns auch in der Ladesäule drüber freuen, wenn wir da künftig Unterstützung bekommen. Danke für deine Zeit, Konstantin.
Sebastian, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dieses Schlagwort AI, künstliche Intelligenz, wurde hier zum ersten Mal richtig greifbar, finde ich. Auch für den Endnutzer, Endnutzerin am Fahrzeug, wenn sie an der Ladesäule steht und eben Probleme, Herausforderungen haben, die es zu lösen gilt. Konstantin hat uns aufgezeigt, wie Lemonflow AI da helfen kann. Wird man natürlich nicht so nach außen sehen, sondern eher spüren, wenn die Person dann sozusagen, auch wenn sie künstlich ist, am anderen Ende der Leitung ist und zur Problemlösung herbeiführt oder helfen kann. Ich fand es ultra spannend, diese Einblicke zu bekommen. Hoffe, du konntest auch was mitnehmen aus dem Gespräch, vielleicht auch aus Sicht eines Ladesäulenbetreibers, der eben auf diese Lösung zurückkommen will. Und ja, bin gespannt, wo wir das demnächst alles im Einsatz sehen. Dir vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao.